Und auf einem fünfstöckigen Bücherturm steht sein Mikrofon. Er dahinter mit einem erleuchteten Gesicht. Und hiermit begrüße ich bei Stabile Aura meinen Gefährten und Autorkollegen Frank Hamm.
Hier bin ich, Leute. Danke, danke. Was er jetzt bei dieser Vorstellung verschwiegen hat, der liebe Patrick, ist, dass er mich sonst auch gerne mal Mäuschen nennt. Und das ist ja wirklich so eine Begrüßung, bei der kippe ich ja total aus den Latschen und denke mir, wie ist denn das jetzt passiert? Das habe ich mir doch nie im Leben manifestiert. Welcher Mann will denn ein Mäuschen sein?
Naja, das ist wohl das, was ich spüre, wenn ich uns beide so sehe. Ein kleines Mäuschen sehe ich vor mir. Mein Speedy-Mäuschen vielleicht.
Okay, ist das jetzt die Perspektive der Katze oder die Perspektive des Käses?
Die Perspektive eines verliebten Menschen, mein Freund.
Eines verliebten Menschen. Na, siehst du, das ist dann immer wieder so entwaffnend, dass ich es einfach geschehen lassen muss und denke, okay, ich weiß nicht, wozu es dient, aber ich versuche die Liebe da drin anzunehmen.
Ja, manchmal verstehen wir es ja auch erst später. So sei es.
Wenn du dann bereit bist.
Ja, genau. Wenn du den Prozess durchlebt hast, dann bist du bereit vielleicht. Ich habe einen Haufen lustige Sachen dabei, mein Freund.
Ja, schön. Freue mich. Ich habe einfach nur eine sehr intensive Woche dabei, aber es wird sicherlich alles Raum finden.
Mit Sicherheit. Ist die Woche jetzt schon intensiv gewesen oder wird sie es erst noch?
Naja, ich war ja gerade an einem Wunderfestival und da warst du ja auch schon mal und vielleicht kannst du dir vorstellen, dass sowas durchaus sehr intensiv sein kann.
Ja, mitunter ja. Du wurdest gesegnet, nehme ich an.
Oh ja. Über viele Tage ununterbrochen. Das muss man erstmal aushalten, sage ich dir.
Wart ihr wieder in der Location bei dem Guru?
Beim Zwielichtigen, meinst du? Nee, wir waren diesmal bei Yoga Vidya. Was ja seit einer gewissen Dokumentation, genau, Bad Meinberg, auch interessanterweise ein bisschen in Verruf gekommen ist. Aber ich mag das sehr gerne da. Also will an dieser Stelle mal echt eine Lanze für Yoga Vidya brechen. Ich liebe das sehr.
Ja, ich bin da beim Experience Festival immer super schöner Ort, tolle Menschen, sehr schöner Vibe. Ich verstehe auch den ganzen Hackmack nicht. Aber hey, das sind halt auch irgendwie, mediale Berichterstattungen sind ja so dermaßen seltsam manchmal. Da kann man ja schon fast nicht mehr ernst nehmen. So. Genau. Deswegen, it's all good.
Und so hat es über den Zwielichtigen da in Kirchheim ja auch mal irgendwie Jan Böhmermann Enthüllungsvideos oder so gegeben. Aber ich denke mir halt immer so, ja, wenn du halt auch null checkst, worum es bei Spiritualität geht, dann kommt es dir vielleicht echt doppelt und dreifach schräg vor, denke ich mir so.
Ja, ich meine, was man da sagen muss, ist, wenn halt überall Bilder eines Gurus hängen, lädt es natürlich auch dazu ein, dass der Geist ein bisschen kritisch wird. Selbst ich, als ich dann beim Frühstücksbuffet saß, merkte, wie meine Gedanken schon leicht skeptisch wurden, als ich sein Gesicht wirklich 18 Mal in jedem Augenwinkel wahrnehmen durfte und mir dachte, boah, ein bisschen viel Broskis, aber gut.
Hey, aber in der Kirche bei Jesus stürzt sich da ja auch keiner dran.
Oh, das ist ja das Schlimmste von allem. Der hätte doch niemals gewollt, dass er so dermaßen leidend abgemagert an diesem Kreuz. Man hätte ihn doch einfach nur meditierend an den Baum dahin machen können, oder? Da weißt du, dass er glücklich aussieht und die Kraft und Stärke des Vertrauens, das er ausstrahlen soll, auch in seinem Bild und in seiner Darstellung widerspiegelt.
Naja, stell dir doch mal vor, das Kreuz wäre nicht da und er steht da einfach so mit ausgebreiteten Armen, bereit, die ganze Welt zu umarmen. Also so, so bemühe ich mich, den Jesus dann immer zu sehen, auch wenn man dann das Ausgemergelte nochmal neu deuten muss. Da hast du wohl recht.
Ja, und dann hätte Müller-Nägel auch ihren Werbespot nicht hinbekommen, insofern was soll's.
Nun denn, wir sprachen über lustige Fragen.
Ey, keine lustigen Fragen, sondern ich habe so lustige Antworten, habe ich gesehen. Es war, ich habe ein Video gesehen von einem spirituellen, er würde sich nicht mal spirituell betrachten, er würde sagen, er ist einfach das Zentrum des Universums. Nein, Spaß. Es handelt sich um einen Mann, der auch Speaker ist. Ich weiß gar nicht, ob ich seinen Namen nennen soll. Aber eigentlich wollen wir in diesem Podcast ja auch nichts verschweigen. Ich kenne ihn jetzt ja gar nicht persönlich. Also mir geht es bei der Geschichte auch gar nicht darum, dass ich ihn irgendwie lächerlich machen will. Mir geht es nur darum, dass ich unfassbar Lustiges gelesen habe unter einem Video, in dem er zu Gast war. Ja? Und es war ein Podcast. Und zwar ein Podcast von Ben Unscripted. Und da ist Dieter Lange. Ich habe Dieter Lange ein paar Mal gesehen auf Bühnen, als ich auch auf den gleichen Events gebucht war. Und ich bin völlig neutral. Also Ich fand den interessant. Ich habe den jetzt aber auch nicht ganz lange gehört. Ich bin völlig offen. So. Und dann habe ich mir so ein bisschen was von diesem Interview angehört und in diesem Interview erzählt er einfach sehr intensiv und unmissverständlich, dass er toll ist. Dass er einfach ein toller Mensch ist. Also, dass er halt sehr viel erfahren hat, dass er sehr viel gelernt hat und dass sehr viele Menschen sehr vieles falsch verstehen. Und er weiß aber, wie es richtig zu verstehen ist. So könnte man das, glaube ich, jetzt möglichst wertfrei sagen. So. Mhm. Und dann habe ich durch Zufall einen der YouTube-Kommentare gesehen. Und ich musste so lachen. Kennst du noch die Chuck Norris-Witze von früher?
Ja.
Es gibt diese Chuck Norris-Witze so. Ich habe mal sogar einen Song darüber geschrieben. Er liest keine Bücher, denn er ist nie still. Er schaut sie so lange an, bis sie sagen, was er wissen will. Also ich habe diese Chuck Norris-Witze.
Ja. Chuck Norris ist seit 20 Jahren tot. Der Tod hat sich nur noch nicht getraut, es ihm zu sagen.
Exakt so. Und jetzt möchte ich dir die 5 schönsten Kommentare unter diesem Video verlesen, weil ich sie so lustig fand. Die Menschen, die diesen Podcast hörten, kennen ja Dieter Lange nicht. Und ey, bei allem Respekt, Dieter Lange ist bestimmt ein sehr weiser, ein erfahrener, ein sehr hochprofessioneller Mensch, der ein toller Coach ist, ein super Autor, ein Abenteurer. Ich möchte ihm überhaupt keine Kompetenz absprechen. Das ist mir wichtig. So, ich fand einfach diese Kommentare super witzig. Er stellt sich in diesem Podcast halt wirklich als der Mensch hin, der so das Zentrum des Universums ist. Und Kommentar 1 lautete: Als das Telefon erfunden wurde, waren schon 2 Anrufe in Abwesenheit von Dieter Lange. Das Auto von Dieter Lange braucht keinen Benzin. Es fährt aus Respekt. Dieter Lange feiert nicht seinen Geburtstag. Sein Geburtstag feiert ihn.
Yay, Dieter, weiter so. Du bist der Beste.
Dieter Lange haut sich zum Frühstück 2 Pfannen in die Eier. Und zuletzt, als Dieter Lange mit 18 Jahren von zu Hause auszog, da sagte er zu seinem Vater: Jetzt bist du der Mann im Haus.
Oh, wow.
Diese Kommentare haben mich wirklich amüsiert. Ja.
Tja. Das ist so, da fehlt offenbar eine gewisse Guru-Affinität bei den Menschen. Was denkst du?
Ja, sie haben ihn vielleicht missverstanden. Ja. Aber es war spannend, weil mich hat dieses Interview auch wirklich so ein bisschen herausgefordert, weil vieles von dem, was er sagt, würde ich absolut unterstreichen. Also würde ich unterschreiben, so sagt man. Ich würde bei vielen Dingen sagen, ja, genau so. Er sagt dann nur immer, dass alle anderen, die das nicht so sehen, komplett Idioten sind und falsch sind und weißt du, so, also egal welches Thema, so you name it, nimm Manifestation oder Meditation oder Selbstliebe, egal was du nimmst, er sagt so, ja, also das hat grundsätzlich jeder falsch verstanden, das checkt überhaupt niemand, aber ich schon, weil ich war nämlich in Indien bei dem und der hat mir das erklärt und deswegen weiß ich, wie es funktioniert, aber eigentlich weiß es sonst niemand und das machte schon auch was mit mir, also ich liebte, was er sagte. Und war zugleich herausgefordert über die Art, wie er es sagte, aber bin auch weise genug, um zu wissen, dass das mehr über mich aussagt als über ihn, wenn es mich auf irgendeiner Form herausfordert. So.
Mhm. Ja, ich war auch wohl sehr herausgefordert, als ich ihn einmal auf einer Bühne sprechen sah und er sagte dann irgendwie, Leute, die Vergnügung suchen, seien echt allerunterste Schublade. So in ziemlich genau dem Wortlaut. Und Dieter, mein Lieber, ey, du hast viele coole Sachen gesagt, ich will dich null angreifen. Ich merke aber, und das führt mich auch jetzt zu meinem Wochenende, so teasert es jedenfalls an, es ist echt, oder es kann ein Gefängnis sein, so zu denken, wow, ich hab's verstanden.
Ja.
Das ist total krass, weil ich merke, wenn ich sowas denke, dann bin ich ja gegenwärtig gar nicht mehr empfänglich. Und es gibt ja etwas, das spricht zu uns gegenwärtig. Ne? Die Stimme des Universums oder whatsoever. Ne? Gegenwärtig besteht eine Kommunikation zwischen allen Sachen. Und ich merke es von mir so stark, wenn ich so der Meinung bin, ja, ich habe das schon gut gecheckt, was hier abläuft, dann sage ich gleichermaßen auch hier Mittelfinger hoch, Stimme des Universums, ich habe es gecheckt, ich brauche keine Belehrung mehr. Danke, tschüss.
Ja. Ich finde auch so verallgemeinernde, so generalisierende Aussagen halt immer gefährlich, weil es bezieht ja immer Leute mit ein, die dem widersprechen oder deren Weg dem widerspricht. Und dann wird's halt irgendwie sehr fragil. Also ich gebe dir ein Beispiel, da hat mich der Moderator dann auch wirklich amüsiert, dass er das so gut hingebracht hat. Dieter Lange sagte in diesem Interview, dass Menschen, die etwas riskieren, niemals von Schicksalsschlägen gebeutelt oder herausgefordert werden. Also quasi nur Menschen, die es sich bequem machen und Menschen, die auf ihrem Sofa sitzen und sich in dieser Komfortzone sich nicht weiter bewegen, die bekommen Schicksalsschläge aufgetischt. Und Leute, die, wow, die riskant leben und eben also an der Linie grinden sozusagen, die sind verschont von Schicksalsschlägen. Und dann sagte der Moderator, und was ist mit Michael Schumacher?
Wow, krasse Frage,
ja,
total.
Fand ich einen guten Einwand, weil der lebte auf jeden Fall riskant. Und ja, dann merkte man halt einfach so, dass dieses, was ich eben sagte, dieses Generalisierende, also über alles Verallgemeinernde von solchen Aussagen ist halt dann doch immer ein bisschen kurz gedacht, finde ich, ja.
Tja, hey, der Buddha sagte damals schon, wenn so deine momentane Erkenntnis meiner Lehre widerspricht, dann geh mal mit deiner Erkenntnis so. Hier ist jeder so ganz, ganz persönlich in der Belehrung und in seinem kosmischen Klassenzimmer drin. Wir können echt voneinander lernen, aber ich kenne dieses Risiko auch, dass ich dann jemandem zuhöre und versuche, was nachzumachen. Weil das ist ja nicht wirklich lebendig.
Das fand ich auch toll bei dem Interview, dass er gesagt hat, geh auf die Bühne und sei ganz frei und nimm das, was da ist einfach und beginne. Und das tust du ja auch ganz oft, das liebe ich auch sehr.
Mhm. Habe ich jetzt auch experimentiert, ja. Ich hatte einen Vortrag komplett vorbereitet dieses Mal. Ich habe zwei Vorträge gehalten am Wunderfestival und einer war komplett vorbereitet und einer war komplett unvorbereitet. Und in der Tat war es dieses Mal so, und ich habe das auch schon anders erlebt, aber der Unvorbereitete, der war der Hammer. Ey, der war so lebendig, ich war so im Game, ich war so drin. Und es war auch so eine Berührung im Raum. Das war nochmal sehr interessant. Und mal wieder so, ich brauche echt keine Lebensregeln, ich muss einfach lernen, meiner Intuition zu vertrauen.
Yes. Womit wir wieder beim Thema wären von letzter Folge, letzter Woche.
Der heiße Scheiß, die Intuition, genau, wirklich, wirklich.
Hey, ich habe dir das Video geschickt von dem Mann, den ich gesucht habe, mit einem lächelnden Gesicht in einem Bett. Das war so lustig, Frank. Das war so, ich muss die Zuhörer kurz abholen, damit man das nachvollziehen kann. Ich habe ein Video gemacht für YouTube. Ich mache ja alle zwei Wochen oder so ein YouTube-Video mit Inspiration. Und da hatte ich ein Video gesucht zur Untermalung und es ging darum, dass man sich in der Früh ausrichten und konditionieren kann auf einen schönen Tag in prophylaktischer Freude. Und dafür suchte ich ein Video von einer lächelnden Frau, die im Bett liegt und einem lächelnden Mann, der im Bett liegt. Und es gibt so eine Videoplattform, da zahlt man so ein monatliches Abo, so einen Preis und dann kann man sich so cinematische Videos runterladen, die dann genau dem entsprechen. Und die heißt ArtGrid, die Seite. Und auf dieser Seite war ich, dann gab ich ein, irgendwie Morning Bed und Happiness oder so. Und dann sah man halt 250 Frauen, die lächelnd im Bett liegen und sich selbst gut tun. Also die sich selbst mit einem Lächeln begrüßen, die an was Schönes denken, die sich einkuscheln, denen es offensichtlich sehr gut geht in ihrem Bett mit sich selbst. Und keinen einzigen Mann. Und ich scrolle und scrolle und denke mir, irgendwann muss doch ein Mann kommen. Und ich scrolle und scrolle. Und das einzige Video von einem Mann in einem Bett war von einem Mann in einer Zwangsjacke.
Der ganz offensichtlich überhaupt keinen Bock hat, so.
Der nicht happy war.
Ah, ja.
Ich habe das dann Frank geschickt per WhatsApp und ich sagte, das ist wirklich ein Statement. Also das zeigt uns, dass noch einiges zu tun ist, auf der einen wie auf der anderen Ebene. Dass man wohl denkt, Männer sind wohl nicht glücklich im Bett, alleine mit sich. Aber auch für die Frauenwelt irgendwie zu sehen, dass man denkt, nur Frauen sind, also wenn man eingibt Happiness und Bett, dass man dann nur an Frauen denkt und eben nicht an Männer. Es ist wirklich kurios. Das hat mich lange beschäftigt, dieses Phänomen. Aber ja, so ist es.
Ja, und ich finde es ein schönes Zeichen dafür, dass die Frauen uns Männer in verschiedenen Lebensbereichen längst überholt haben.
Ja.
Ne, auch das mal zu sehen, ich kann, ne, und ich, mir wurde immer mal wieder auch feministischer Content zugespielt, so in letzter Zeit, und konnte zu vielen Sachen sagen, hey, wow, habe ich noch nie so gesehen. Also da ist Potenzial, aber gleichsam gibt es einfach Lebensbereiche. Ja, ey, da seid ihr Frauen schon lange, uns Männern so weit voraus. Die hatten vielleicht nichts mit Bezahlung und mit Vorstandsposten zu tun, aber ganz ehrlich, das habe ich persönlich ja auch nicht. So, das sind einfach keine Lebensbereiche. Aber gerade ich merke meine Seminare, deine Konzerte, wir haben halt einfach 80% Frauen so da, ne? Weil die trauen sich zu fühlen, die trauen sich in die Tiefe zu gehen, mutig zu kommunizieren und so. Und ja, meine lieben, lieben Männer, ich freue mich über jeden Einzelnen, der sich das auch traut.
Ja, und sie blicken so schnell tief und trauen sich da auch wirklich in die Tiefe zu gehen, was bei Männern nicht immer gleich der Fall ist. Aber hey, es gibt auch so tolle Beispiele. Ich habe es dir erzählt, ich war im Interview beim Podcast mit Pascal Foggenhuber. Ich liebe den Mann, das ist so cool. Und da auch wieder zu spüren, bewusste Männer, die sich austauschen, ist halt einfach schön. Es ist so schön. Es gibt oft weniger, als ich mir wünsche. Aber wenn es gelingt, sich in Kreise von Männern bewusst tief auszutauschen, finde ich das eine Riesenbereicherung. Mit Frauen ohnehin, aber mit Frauen bin ich es ein bisschen mehr gewohnt als nur mit Männern und deswegen finde ich das schön. Ich bin aber auch kein Fan von diesen erzwungenen Männerseminaren. Ich war schon oft irgendwo gebucht, da gab es dann so diese Männerseminare und dann treffen die sich im Wald und machen ihren Urschrei und bei 2/3 der Männer wirkt es halt einfach wie so komplett inszeniert. Also ich merke, das hat gerade wenig mit echter Männlichkeit zu tun, nur weil wir uns hier auf den Baumstamm setzen und wie so Affen rumbrüllen. Aber ich verstehe die Absicht dahinter und die ist ja auf jeden Fall ehrbar.
Ja, allein, dass man sich halt unter Männern vielleicht mehr traut, sich mit seinen Problemen zu zeigen und nicht so, weil das ist bei Männern ja, und ich spreche jetzt von mir selbst höchstpersönlich, echt manchmal übel, wenn ich versuche, eine Frau zu beeindrucken. Ja, dann, oh mein Gott, ich verhalte mich da wie so ein pubertierender, wie so ein Bubi so, ne, der versucht, einen auf hart oder einen auf sonst was zu machen.
Wie
Aber
machst du
sicherlich,
das denn? Erklär mir das mal.
ja, ich versuche mich gerade an die letzte Gelegenheit zu erinnern, wo es so war, aber es hat ganz viel so mit, ich versuche jetzt auf Teufel komm raus der Souveräne zu sein. Ja, ich bin mir der Gruppendynamik sehr wohl bewusst und guck, aha, da ist schwach, da ist schwach. Und ich versuche dann der Starke in einer schwachen Runde zu sein, um das beeindruckende Alpha-Männchen zu sein. Irgendwie.
Und wie? Gib mir ein Beispiel, ich brauche Bilder.
Du brauchst Bilder. Oh, ich fürchte jetzt so auf. Vielleicht kommt gleich eins, ja? Dann werde ich es einfach mal so reindroppen.
Versuchst du Rückwärtssaltos von Küchenstühlen zu machen? Schau mich an, schau mich an.
Man nutzt so die Waffen, die man hat, sage ich mal. Der Salto gehört leider nicht dazu. Der Handstand in das manchmal schon, ja? Der so im Handstand laufen, das lasse ich dann gerne mal raus. Oder einfach so ein bisschen zwanghaft weisen Content droppen oder so. In Versuchung zu sein, zu erzählen, was ich nicht alles schon Tolles gemacht habe. Ey, ich war in Palästina einfach so, bla bla. Und das sind jedenfalls Impulse, ne, wenn ich sie auch im Geist so ein bisschen limitiere und sage, muss ich jetzt vielleicht nicht wirklich machen oder aussprechen. Aber dieses Geltungsbedürfnis, das ich dann habe, wenn ich versuche, jemanden zu beeindrucken, ist irritierend. Wirklich irritierend.
Das Spannende ist, du beeindruckst wahrscheinlich viel mehr, wenn du alles nicht erzählen würdest, sondern einfach nur der bist, der du bist.
Ja. Was ich dann auch manchmal als Tool nutzen kann. Ich bin jetzt bewusst zurückhaltend und geheimnisvoll im Gegensatz zu dir.
Du hast nicht verstanden, wie ich es gemeint habe, Bruder.
Nein. Nee, hat mich nur an die unzähligen Weisen erinnert, wie ich mir selbst schon auf die Schliche kam.
Apropos Weisen. Ich möchte dir ein schönes Zitat mitgeben. Ich lese ja gerade im Tao Te Ching. Und im 19. Spruch des Tao Te Ching heißt es heute: Gib alle Heiligkeit auf, verzichte auf Weisheit und es wird 100-mal besser für alle sein. Wie gut passt das gerade zu dem, was du gesagt hast?
Wow.
Ja.
Wow. Steht das so im Tao Te Ching, dem Original?
Tatsächlich, ja, im 19.
Oh,
Spruch, ja.
ist das schön.
Es sind alles nur äußere Formen, sie alleine reichen nicht aus. Und dann Wayne Dyer schreibt dann dazu sehr, sehr schön: Dieser Spruch rät ihnen, sich nicht einzubilden, sie seien schon deswegen heilig, weil sie der Lehre einer anerkannten Religion folgen. Zudem sollten sie sich nicht so wichtig nehmen, nur weil sie ein Diplom von einer Ausbildungsstätte bekommen haben. Und dann auch noch sehr schön, Wayne Dyer sagt, eine Wahrheit sei so lange wahr, bis sie jemand organisiert. Dann wird sie zur Lüge.
Das ist so weise, das ist so wahr. Ne? Jesus war halt einfach kein Christ und Buddha war kein Buddhist. Und ja, ne, diese Religionen sind ja alle meistens entstanden, nachdem die Leute tot waren. Oder einfach wirklich so als Versuch gestartet, Leute, ich versuche euch hier echt gerade einfach nur ein Beispiel für lebendige Liebe zu geben.
Ja. Ich finde auch diesen Gedanken, gib alle Heiligkeit auf, echt gut. Schau mal, ich erkenne es mit meinem Sohn, mit Finn so gut. Wenn ich versuche, ihm etwas Weises beizubringen, scheitert es immer. Jedes Mal. Wenn ich so, ich will ihm manchmal diesen einen Moment so, okay, ich erkläre dir jetzt die Macht der Gedanken. Pass auf. Wow. Also, jedes Mal, wenn du denkst, und dann, Papa, meinst du, Sky und Jace von Paw Patrol sind vielleicht befreundet, auch privat? Weißt, man merkt, er ist einfach völlig woanders. Aber ich kann ihm über die Macht der Gedanken halt durch so ein schönes Beispiel im Leben irgendwas cool nebenbei droppen, ohne dass ich eine Absicht habe, und dann speichert sich's ein Leben lang ab.
Yay. So cool. Das ist so cool. Und das macht das Leben so viel leichter. Ja, dass wir so merken, das, was ja wirkt, das, womit wir ja berühren, ist am Ende immer Authentizität. Und da habe ich am Wochenende auch ein ganz witziges Beispiel erlebt. Da war so ein spiritueller Lehrer auf der Bühne, der hat so sein Talk gehalten. Der hatte aber eine Freundin mitgebracht und die mal kurz, ganz kurz, in Anführungszeichen, zu Wort kommen lassen. Und sie war ungefähr der unterhaltsamste Mensch aller Zeiten. Ja, die hat sich das Mikrofon geschnappt und 20 Minuten lang eine Büttenrede reingedrückt, dass die Leute geschrien haben vor Lachen. Es war null spirituell. Und dieser spirituelle Lehrer saß da dahinter und hat nach Möglichkeit den inneren Frieden gewahrt. Und die ging ab und ist von einem zum nächsten Thema gesprungen. Super. War so geil und echt. Es war gefühlt genau das, was wir alle gebraucht haben in dem Moment. Noch so viel Heiligkeit.
Oh, lieb ich. Super. Mhm. Ja. Genau davon mehr. Genau. Ey, wo bist du eigentlich gerade?
Ich bin gerade bei der Anne zu Hause, bei einer ganz lieben Freundin, und sitze an ihrem Schreibtisch vor einem riesen Manifestationsboard, wo ganz viele schöne Sachen drauf sind, wo ich denke, ja, nehme ich auch. Nehme ich auch.
Die entscheidende Frage ist, bist du mit drauf?
Also maximal in Form von irgendwelchem heiligen Licht, was ich hier so immer mal wieder durchblitzen sehe. Da sind wir wieder voll dabei.
Oder in Form eines Hundes. Vielleicht will sie ja einen Hund. Und du sagtest doch, wenn du ein Tier wärst, wärst du auch ein Hund. Deswegen könnte es ja auch
passen. Ach, schön, Hund. Ja, ich habe gerade einen schönen Podcast dazu aufgenommen, dass wir manches manifestieren aus Freude und manches auch, um uns selbst zu bestrafen. Vielleicht bin ich auch Letzteres, wer weiß.
Was war deine letzte Manifestation, mit der du dich bestraft hast?
Mit der ich mich bestraft habe? Ey, wow. Oh Gott, darf ich das hier erzählen? Ich weiß gar nicht.
Also bitte, wenn irgendwo, dann hier.
Boah, ne, jetzt merke ich direkt, wie so in mir, was darf ich jetzt erzählen, was darf ich nicht erzählen? Darf ich von Pornos gucken erzählen oder von Süchten oder so weiter? Aber Pornos ist vielleicht ein spannendes Ding, weil bei Pornos finde ich es immer krass. Also ich habe mir jetzt abgewöhnt, Pornos zu gucken, was nicht bedeutet, dass ich nicht hin und wieder mal versucht wäre, weil es ja irgendwie so leicht ist, sich selbst zu stimulieren dann. Aber das war so ein faszinierendes Beispiel. Da hat mir das Ego einen erzählt von wegen, oh wow, das ist jetzt vielleicht genau das, mit dem ich mir was Gutes tue, was ich jetzt brauche. Und dann gucke ich mir so ein Filmchen an, gehe über den Höhepunkt hinaus. Und nachdem ich dann vollbracht habe, was ich zu tun vorhatte, gucke ich mir dieses Filmchen dann an und merke so, wow, das macht mich ja jetzt gar nicht mehr an. Was habe ich denn da gerade eben getan? Was geht ab? Und dann kommt so ein Moment, der einfach total schamerfüllt ist, wo ich ängstlichen Blick zum Fenster werfe, guckt da gerade jemand rein, wo ich mich selbst vor Gott verstecken will, wo ich einfach nur so denke, ja krass, hä? Da war gerade eben so eine Lust, so eine Fixiertheit und auch die totale Idee, wow, das ist jetzt eine gute Idee, mir ein Porno reinzufahren. Bis es dann irgendwie gelaufen ist und ich merke, mir geht es gerade weder besser, noch habe ich das Gefühl, mir was Gutes getan zu haben. Ich will einfach nur ein Tempotaschentuch und das vergessen, was hier gerade gelaufen ist. Ne, das ist so ein klassisches Beispiel, wo ich ganz lange dachte, Alter, warum bin ich denn tatsächlich in der Lage, mir immer wieder einzureden, das sei jetzt eine gute Idee, sowas zu machen?
Gutes Beispiel, danke.
Mhm.
Wenn ich so bei mir zurückdenke, ich habe mir ja immer einen Plattenvertrag gewünscht und habe mir den ja manifestiert und habe ja dann auch gemerkt, dass ich mir da was manifestiert habe, was sich ja gar nicht schön angefühlt hat. Also, dass dann quasi jemand über meine Musik bestimmt, die dann als sein Produkt vermarktet, mir quasi auch das Eigentum dessen verwehrt, was ich selbst erschaffen habe. Also, weißt du, die Mitbestimmung dessen. Witzigerweise haben wir ja bis heute einen laufenden Rechtsstreit wegen meines Albums Spirit.
Was ja echt auch eins deiner erfolgreicheren Alben ist, ne? Mit Berufung
Ja,
und
mein
Vergebung und so.
erstes, ja, mein erstes erfolgreiches in der Öffentlichkeit, genau. Also, und das ist ja schon 11 Jahre her, so. Damit Menschen es nachvollziehen können, diese Gelder, die da generiert werden, die bekomme ich gar nicht, also gar nicht, so. Und deswegen sind da jetzt quasi auch rechtliche Schritte eingeleitet, die aber auch, Mühlen mahlen ja sehr, sehr, sehr langsam. Und mir ist es eigentlich auch egal, aber so ein bisschen ist mein Gerechtigkeitsempfinden da auch herausgefordert. Und das Spannende ist ja, ich wollte unbedingt diesen Plattenvertrag, um dann danach zu merken, eigentlich habe ich mich ein Stück weit schon selbst damit bestraft, weil da so viel Energie oder auch Zorn oder Enttäuschung einfach verpufft oder mit drin steckt. Und auf der anderen Seite war es natürlich ein Geschenk, weil es mich ja auch ein Stück weit dahin gebracht hat, wo ich bin. Also sowohl in der Erkenntnis als auch in der Bekanntheit und so. Aber das ist ein schönes Beispiel für, was man sich manifestieren kann und sich der Tragweite dessen gar nicht bewusst wird. Man sagt ja auch so schön, be careful what you wish. Also, dass auch die Erfüllung deines Wunsches vielleicht ein trauriger Tag sein könnte, je nachdem, wie bewusst du bist.
Ja, voll. Eminem hat da so einen geilen Song drüber gemacht, Be Careful What You Wish For. Und dann erzählt er so davon, wie es ihn total überfordert. Er hat sich immer diesen großen Erfolg gewünscht. Und auf einmal sprechen ihn überall Leute an und beten für ihn und sind total persönlich. Und er fühlt sich so, ne, so seiner kompletten Privatsphäre beraubt, immer wieder. Und das sind ja so Sachen, wir träumen immer wieder von und haben so Bilder von Erfolg. Und als ich dann das erste Mal sowas wie Berühmtheit kostete, das war witzigerweise nicht durch meinen Content, sondern weil ich halt mal in Asien gelebt habe, in einem kleinen Dorf, wo es keine Europäer gab. Und mir das ganze Dorf wusste immer, wann ich welchen Furz gelassen habe. Und mir liefen immer Kinder hinterher. Und ich konnte nie mal so verklatscht durchs Haus gehen, so in Unsichtbarkeit. Dachte ich, Scheiße, Mann, also berühmt sein, das wünschst du ja deinem schlimmsten Feind nicht. Das ist ja wirklich eine konstante Vergebungshausaufgabe. Ja, und gleichzeitig, und da hast du auch wieder total recht, man kann dann trotzdem das Beste draus machen. Aber es ist ja nicht auf die Art befriedigend, wie man es sich erträumt hat, oder?
Nee, das stimmt. Also es ist selten so, ja. Wobei ich muss sagen, ich hatte in dem Interview mit Pascal habe ich eine schöne Erkenntnis geteilt. Also die ganz ehrlich war, ich meine deswegen schön, weil sie wirkt total oberflächlich. Und hat mir trotzdem irgendwie viel bedeutet. Er hat mich gefragt, was in den letzten 10, 15 Jahren auf meinem Weg, was so ein entscheidender Moment war, der mir im Geiste geblieben ist, der mich bis heute irgendwie geprägt hat. So. Und da gab es diesen einen Moment, wo ich vom Pablo von Unity, das ist der Chef von Unity, wurde ich eingeladen zur, ich glaube, ersten Find Your Flow, da waren so 3000 Menschen oder so mit Johanna. Da habe ich eben auch Pascal Foggenhuber Backstage getroffen und Tobi Beck und die ganzen Leute. Und ich weiß noch, ich saß da mit Johanna im Backstage. Ich wurde ja gebucht als Künstler, um da aufzutreten. Und ich habe mich gar nicht getraut, mir ein Stückchen Kuchen vom Buffet zu nehmen. Weil ich den Eindruck hatte, jetzt esse ich ja den Speakern den Kuchen weg. Weißt, aber ich war ja genauso gebucht. Also das war ja auch für mich mit angerichtet, dieses Buffet. Aber das symbolisiert, wie deplatziert ich mich gefühlt habe oder wie klein ich mich noch gemacht habe. Und dann hatte ich so Angst, auf diese Bühne zu gehen, weil da eben, weiß ich nicht, 3000 oder 4000 Menschen waren. Und ich wusste ja gar nicht, ich bin vorher immer auf 50 oder 100er Bühnen gestanden. Das war 2018, glaube ich, oder so. Und ich wusste gar nicht, werden die jetzt alle perplex sein, mich ausbuhen oder gehen oder das wird die langweilen oder was wird passieren, weil so viele Menschen hatte ich ja noch nie vor mir und die haben sich auch nicht ausgesucht, mich zu sehen. Ich war da ja quasi gebucht und wurde da auf die Bühne gestellt zwischen eben Tobi Beck und anderen Leuten. Und Laura Seiler war, glaube ich, genau vor mir oder nach mir dran. Genau nach mir, ja. Und dann bin ich auf diese Bühne und das ging voll ab. Die Leute sind komplett ausgeflippt. Alle haben mitgesungen, alle haben getanzt, alle haben gejubelt. Das war einfach ein Freudenrausch ohne Ende. Und das war für mich so ein einprägsamer Moment, weil ich gemerkt habe, dass ich dafür gemacht wurde, sowas tun zu dürfen. Und dass ich mir das nicht nur einbilde, sondern, weißt du, dass das so einen äußeren Effekt zeigt, so. Und dass dieser Pablo mich dann einfach gebucht hat, ohne zu wissen, was da passiert. Und er hätte auch 1000 andere Musiker buchen können, so. Und das war für mich so ein Erfolgsmoment, der zwar nur im Außen stattfand, aber der mir innerlich so eine Bestätigung nach so vielen Jahren des Zweifelns gegeben hat. Und das war schön.
Das war dein erstes größeres Konzert auch?
Ja, genau. Das erste, das in so einem Ausmaß, sag ich mal, oder in so einer Größenordnung stattfindet. Genau. Vorher waren immer so 100 Menschen oder so. Und ja, da waren eben auch so viele unterschiedlichste Menschen, wo man eben, es war schon so ein Reality-Check, funktioniert das, was ich davor habe, auch wirklich für ein größeres Publikum? Also verstehen das Leute oder bilde ich mir das nur ein sozusagen? Und das war irgendwie für mich ein sehr berührender Moment. Und Johanna war dabei. Und wir waren die ganze Zeit zusammen vor der Bühne. Sie hat die Beats eingespielt. Sie war vorher bei mir, nachher bei mir. Wir haben zusammen geweint und gelacht. Und es war, ja, für mich einfach was sehr, sehr Großes. Und es ist so spannend, weil man sollte ja eigentlich, wenn man gefragt wird, was war so ein wichtiger Moment in den letzten 10 Jahren, zu sagen, ja, die Geburt meines Sohnes oder ja, die tiefe Erkenntnis in der Meditation oder der Tod meines Vaters. Aber so ganz ehrlich ist dieser Moment für mich irgendwie so wichtig gewesen, weil der mir so gezeigt hat, ich darf diesen Weg gehen. Das war wie so eine Erlaubnis vom Universum. Schau mal, du bist hier richtig. Du hast es schon richtig gespürt.
Wow. Ja, das ist auch toll. Wenn ich so dran denke, erinnere ich mich auch an das Gefühl, dann vor Menschen zu stehen und in diesem Moment, wenn der Funke überspringt und man so das teilt, was einem im Herzen am allermeisten bedeutet, ne, auf seine ganz individuelle und persönliche Art, wie man halt gerade da ist. Das ist wirklich wundervoll. Mhm. Und dann kommt dieser Moment, ne, und das ist der Moment so danach, wo mir dann auf der einen Seite so mein Ego-Wunsch begegnet. Ich will gerne in den Himmel gehoben werden von Leuten. Und gleichsam so mein wahres Ich, das dann so merkt, ey, ich will so gerne, dass mir einfach in Ebenbürtigkeit begegnet wird, so auf Augenhöhe. Das ist so wichtig für jede natürliche Beziehung.
Total. Mir geht es dabei auch gar nicht darum, in den Himmel gehoben zu werden. Also auch Applaus ist mir unangenehm. Also wirklich, ich gehe ja auch oft, wenn Leute applaudieren dann von der Bühne. Ich bin gar nicht der Typ, der sagt, hier seht, feiert. Und so. Aber dieses Gefühl, gemeinsam in diese Kraft zu gehen, Menschen erinnern zu dürfen, das ist einfach so stark. Ich liebe das. Ja. Mhm. Ja, ich habe heute ein paar freche Fragen für dich. Bist du bereit?
Okay, ich bin gespannt, ob ich bereit bin.
Okay. Was willst du dir unbedingt selbst beweisen?
Wow. Was will ich mir unbedingt selbst beweisen? Ich lese ganz oft so Bücher, wo ich denke, wow, also aus dieser Idee hätte ich auch was richtig Cooles gemacht. So. Mhm. Und ich merke, so ein bisschen bin ich auf der Jagd, diese eine Idee zu haben, bei der man genau das denkt. Weißt du, so die Idee, wo sich jeder so denkt, wow, die hätte ich auch gerne gehabt. Das ist genial. Das ist genial. Einfach so auf eine Art und Weise kreativ ein Thema in den Raum zu werfen, sodass es witzig und neu und vollkommen abgefahren ist. Das ist etwas, das würde ich mir gerne wirklich beweisen. Ja.
Schön. Wenn ich ganz ehrlich bin, möchte ich mir oft selbst beweisen, dass ich ein Erwachsener bin und in dieser Erwachsenenwelt auch zurechtkomme. Ich habe ganz oft so Momente, heute ging bei uns die Heizung nicht und dann war es so kalt und ich gehe in diesen Keller und ich stehe vor dieser riesen Heizung, das ist ja so ein Hightech-Gerät und ich merke, also alle Heizkörper gingen nicht und da war halt eine Störmeldung und ich merkte, wow, ich fühle mich gerade, als ob ich 5 bin. Ich habe gar keine Ahnung, was ich machen muss. Ich weiß auch nicht, wer mir helfen kann. Ich will nur, dass das jetzt warm wird und dass das irgendjemand löst. So.
Ich fühle dich sehr. Ja, von Baustellen, wenn so alle Männer zusammenstehen und so fachmännisch sich so umschauen und so Wörter benutzen wie, ja, das müssen wir aufstemmen, das müssen wir verkleiden, da müssen wir hier und dann das Ventil-Dings da. Und ich stehe dann so daneben und würde gerne mitreden und denke aber so, okay, ich weiß einfach gar nichts, danke.
Ja. Ich habe das ganz oft, seit ich Kinder habe, auch immer wieder, dass ich so mit Themen des Erwachsenseins konfrontiert werde. Also auch mit so Behörden oder irgendwelchen Kassen oder so, wo ich merke, wow, ich habe immer noch das Gefühl, ich tue so, als wäre ich erwachsen und ich hoffe, es merkt keiner. auch als Papa. Also als Vater bin ich ja immer noch in der Rolle, dass ich so tue, als ob ich Vater wäre. Und auf den Spielplätzen, wenn so völlig souveräne Elternteile da sind, also die sich so in allen Bereichen voll auskennen, merke ich so, wow. Also wenn das jetzt ein Wettbewerb wäre, dann bin ich wahrscheinlich kein echter Vater. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ich fühle dich total. Ich fühle dich total, ja. Wirklich. Vater ist nämlich, das hatte ich jetzt auch gerade so im Sinn, wo ich mir dachte, ja, krass, ich würde gern von allen als super Vater gesehen werden. Ich würde gerne mir selbst auch beweisen, dass ich das kann. Und ich bin eigentlich so eine wandelnde, konstante Überforderung. So, also, zumindest wenn es gerade herausfordernd ist. Ne? So spielen kann ich und das wird Gott sei Dank auch sehr viel eingefordert und das liebe ich auch sehr. Aber wenn es dann darum geht, sein Kind zu erziehen, ne, wie du auch selber sagst, ihm Weisheiten beizubringen oder moralische Grundsätze aufzustellen. Mir fehlt ja manchmal selbst im Leben so komplett der moralische Kompass, weil ich sage, wow, ich will mich gern bewusst führen lassen und dieses Gut- und Schlechtdenken weglassen. Aber bei meiner Tochter, tja, da verliere ich mich dann doch schnell in meinen Glaubenssätzen.
Ja, und ich finde, es ist ein schmaler Grat, dass man auch nicht überheblich wird, weil ich glaube, die wichtigsten Dinge geben wir uns den Kindern ja safe mit. Also ich täglich Meditation oder dass ich Sport mache oder dass ich ihm zeige, dass er geliebt ist, dass er wichtig ist. Ich bringe ihn täglich zum Lachen. Er ist jeden Tag in der festen Gewissheit, dass er genau richtig ist, wie er ist. Aber ich spreche ja von diesen ganz einfachen Dingen, die andere Väter dann so machen oder nehmen wir mal so Sicherheitsaspekte. Was mein Kleiner rumklettert oder irgendwo ohne Helm unterwegs ist, also so welches Sicherheitsbedürfnis manche Eltern an den Tag legen, dann merke ich, ich werde so innerlich überheblich, dass ich mir denke, ja, ihr seid alle so angstgesteuert und alle so unsicherheitsgeprägt. Aber eigentlich ist es ja auch nur eine Form von Verantwortung, die sie übernehmen, weißt du? Und da merke ich dann auch immer, ja, da bin ich irgendwie ganz anders gestrickt oder wie gut vorbereitet manche Eltern sind. Ich gehe so mit Findern irgendwo hin und dann sind alle, die haben dann so Lunchboxen dabei und haben extra paar Socken dabei und nochmal Handschuhe. Und ich denke, okay, es wird kalt, lass uns Handschuhe kaufen.
Ach, wir sind in der Sonne. Sonnencreme, genau.
Genau, sowas meine ich, ja. Aber wir haben immer sehr viel Spaß in unserer unvorbereiteten Art. Ich habe ihn ja letztes Jahr mitgenommen nach Italien zu einem Roadtrip. Wir sind 2000 Kilometer gefahren, da war er noch 4. Und so ab der Toskana merkte ich, da habe ich einen Haufen Sachen wohl jetzt nicht dabei. Aber es war eine sehr witzige Zeit und man konnte zum Glück alles kaufen, was gefehlt hat. Ja,
super. Das merke ich auch immer wieder, dass einem doch auch vieles dann wieder verziehen wird und dass man es irgendwie am Ende hinkriegt und so. Ja. Politische Diskussionen sind noch mal was. Jetzt war es ja gerade wohl so, dass in Gießen Riesenaufstand war. Gießen ist ja ganz in der Nähe, deswegen habe ich ein bisschen was davon mitgekriegt. Und Zehntausende haben gegen die AfD oder eine Jugendorganisation demonstriert und so weiter und waren so ganz von, wenn wir am Guten interessiert sind, müssen wir die stoppen, müssen wir die aufhalten. Und ich so, ja, sind wir uns dessen sicher? Keine Ahnung, ey. Wer durchblickt denn, was hier zu irgendetwas dient? Ich hatte dafür nie wirklich die innere Entschlossenheit, für ein äußeres Ziel, politisches Ziel, so voll konsequent aufzutreten.
Nun denn. Ja, das ist ja genau der Aspekt, den wir, ich glaube, letzte Folge besprachen, zu einer Friedensdemonstration gehen zu können oder zu einer Antikriegsdemo, wo wir eben nicht sein wollen. Und ja, so viele Menschen gehen für den Frieden und schreien aber so laut und aggressiv gegen den Krieg, dass es schon nicht mehr sehr friedvoll wirkt. Zugleich ziehe ich meinen Hut und habe größten Respekt vor den Friedensaktivisten, die da draußen auch wirklich auf die Straße gehen und was verändern. Aber ich gebe dir schon recht, die Intention und die Art und Weise, wie es gemacht wird, führt manchmal vielleicht eher zum Gegenteil.
Ja, wer den Hass hasst, der trägt ja nicht so weniger Hass bei. Keine Toleranz für Nazis.
Ja, der Krieg gegen so vieles hat ja selten funktioniert. Krieg gegen Drogen, Krieg gegen Terror, Krieg, so. Lass mal lieber mehr meditieren und ein bisschen mehr Liebe in die Welt senden. Halte ich auch wirklich für sehr, sehr sinnvoll.
Und das ist ja für mich auch eine Form von Friedensaktivismus. Ne? Aktivismus für inneren Frieden. Hey, da sind wir. Da bin ich voll dabei, dafür kann ich einstehen, weil ich so wirklich merke, ja, das hat mir persönlich auch schon wirklich weitergeholfen.
Ja.
Tja, hast du noch eine freche Frage?
Ja, viele hier. Viele. Wenn du ganz ehrlich bist, wovor drückst du dich gerade?
Wovor drücke ich mich gerade? Boah. Alles witzig. Ich drücke mich gerade. Es ist jetzt, klingt jetzt erstmal gar nicht so spektakulär, ist es aber vielleicht. Mein erstes Buch soll gerade ins Arabische übersetzt werden. Und in diesem Buch geht es, also das Thema, das im Raum steht, ist die Kraft der Vergebung. Ja, Vergebung ist meines Erachtens immer noch die beste Idee, die es jemals gab und jemals geben wird in dieser Welt. Und ich glaube, dass sich durch Vergebung einfach alles auf so eine wunderbare Art lösen kann. Und als ich in diesem Gebiet war, wo halt so viel Krieg war, habe ich mit den Menschen über Vergebung gesprochen und habe bisweilen, ja, bin sehr, sehr scharf dafür kritisiert worden. Ja, wie überheblich und arrogant, ja, und auch nur so jemand, der nicht in seiner Kindheit schon Krieg erlebt hätte, von Vergebung sprechen kann. Und jetzt, ich habe dann halt dieses Buch geschrieben und das soll jetzt ins Arabische übersetzt werden. Und ich denke mir, ja, auf der einen Seite habe ich es ja genau dafür geschrieben. Und auf der anderen Seite habe ich Angst vor dem, was mir blüht.
Verstehe ich gut. Er ist zurück, heißt das Buch übrigens.
Ganz schönes Buch. Ganz, ganz schönes Buch. Man möchte meinen, wenn man die politische Lage anguckt, manchmal auch ein bisschen naives Buch. Aber Glaube ist immer naiv, denke ich mir so.
Ja, ey. Die größten Veränderungen dieser Welt sind aus Utopien entstanden. Also
Ja.
wirklich alles, was groß ist, war zuerst eine Utopie. Alles, was wirklich Veränderung mit sich brachte, nach sich zog. Deswegen gut so. Es muss naiv sein, sonst wäre es nicht das, was es ist, wahrscheinlich. Oder es muss erstmal naiv wirken. Es ist ja nicht naiv. Es wirkt nur so.
Ja, danke, danke. Und es ist eigentlich echt leicht. Ich muss es einfach nur mit einer KI ins Englische übersetzen lassen. Und dann schicke ich es einem Freund, der im Westjordanland an der Uni Übersetzung lehrt. Und der hat sich schon angeboten, das zu übersetzen. Weißt du, dieser komplette Weg ist bereitet. Und ich schreibe einfach diese E-Mail nicht.
Aber warum lässt du es erst von KI übersetzen und nicht gleich von ihm? Dann ist es doch direkt von seiner Energy auch getragen.
Ja, ich merke gerade, das ist Quatsch, was ich erzählt habe, denn ich habe von zwei verschiedenen Sachen. Es soll nämlich auch ins Griechische übersetzt werden. Auch da wurde angefragt und die wollten gern erst eine englische Übersetzung haben.
Aha.
So, aber er spricht Arabisch-Deutsch, er kann das machen. Genau. Also bei ihm brauche ich noch nicht mal eine Übersetzung. Ich brauche einfach nur eine E-Mail zu schreiben. Und ich merke, ich drücke mich davor, weil ich mir Sorgen bezüglich der Konsequenzen mache. Auf einmal mit einem politischen Thema gegebenenfalls in der Öffentlichkeit zu stehen und anzutriggern.
Verstehe ich.
Aber es gibt mir jetzt nochmal Kraft und ich werde das, glaube ich, das nehme ich mir jetzt mal vor, ich werde das jetzt einfach durchziehen nach unserem Gespräch.
Sehr gut.
Danke. Danke für die Frage.
Gerne.
So,
Immer
Spieß
gerne.
rumgedreht. Was geht bei dir? Wofür drückst du dich?
Es ist so eine ganz komische Antwort für die Menschen, die mich jetzt so für meine Musik kennen, aber ich drücke mich gerade ein bisschen davor, mein Album aufzunehmen. Weil ich schreibe ja mein Album in Perfektion und das habe ich jetzt zu Dreivierteln fertig alles. Aber weißt du, beim Aufnehmen, das ist ja ein bisschen eine Arbeit. Also es ist ja einfach ein Handwerk, ein Album aufzunehmen. Und ich weiß einfach, so wie ich es dann aufgenommen habe, so ist es dann. Also es ist dann letztendlich ja in der Energie, in der Betonung, in der Stimmlage, in der Aussprache, genau so kommt es dann raus. Und da steckt eine ganz große Verantwortung drin. Und deswegen ist dieser Prozess des Aufnehmens für mich manchmal ein bisschen anstrengend. Weil das Schreiben gelingt aus dem Transportieren der Essenz und aus der Freude, aus der Leidenschaft. Aber das Aufnehmen ist halt schon so, okay, das muss wirklich genau im Takt sein, das muss genau ausgesprochen sein, die Betonung muss sitzen und das kann mitunter einfach anstrengend sein. Weil du, wenn du es, hey, wenn es blöd läuft, habe ich von so einem Song 20 Versionen. Und höre am Schluss gar nicht mehr den Unterschied
Oh,
zwischen 1
danke.
und Nummer 17. So. Manchmal nehme ich es dann auch schnell auf und drops und dann bin ich voll happy damit. Aber es gab auch schon Songs, die habe ich zu schnell aufgenommen, veröffentlicht und ein Jahr später gedacht, heieiei, das ist ja wirklich dumm gewesen. Und dann hat es eine Viertelmillion Aufrufe auf YouTube und ich denke mir, Mensch, da hättest du in Strophe 2 den vierten Satz viel besser betonen können. Und deswegen ist das Aufnehmen einfach so eine, ja, es ist immer so eine kleine Herausforderung. Früher war ich ja in einem Studio, das ich bezahlen musste, sehr teuer. Und dann war ich gezwungen, schnell aufzunehmen, weil es sehr viel Geld gekostet hat. Jetzt ist mein Studio ja bei mir zu Hause und das erlaubt mir viel Zeit zu lassen. Aber das ist halt auch zugleich Fluch und Segen, denn ich kann dann halt ewig rumtun und das strengt mich ein bisschen an. Und deswegen verschiebe ich das gerade jeden Tag, ehrlich gesagt.
Dann lass dich mal fragen, was bräuchtest du denn, um es einfach zu machen?
Ja, wahrscheinlich die Zeit, Aber das ist auch nur eine Ausrede. Der Hintergrund ist, dass ja hier Kinder wohnen. Ich wohne hier mit Menschen. Und ich habe halt dann immer diese 4 Stunden in der Früh, wenn Finn im Kindergarten ist und wenn Elia gerade noch schläft mit Johanna, dann habe ich, oder 2 Stunden sind es manchmal auch nur. Und gefühlt hätte ich gerne so 5 Tage am Stück, wo ich ganz viel Zeit habe, dass ich mich da so reinfallen lassen kann. Und jetzt ist immer so, okay, ich habe diese 2,5 Stunden oder 3 oder 4 und dann mache ich halt irgendwas anderes, was auch voll gut ist. Also ich schreibe an neuen Songs oder mache Podcast-Folgen oder mache Videos oder so. Aber ich merke, eigentlich wäre das Album dran und ich bräuchte Zeit, aber ich merke, während ich es ausspreche, es ist eine Ausrede. Ich bräuchte eigentlich nur das klare Ja, jetzt ist der Moment. Das bräuchte ich wohl.
Ja, vielleicht kommt es auch noch, aber gleichsam ist es ja wirklich, wie viel Zeit kann man mit falschen Ausreden so verbringen?
Genau.
Ja.
Und das Album, es muss ja raus. Also weißt du, so oder so, ich werde es ja aufnehmen. Und es gibt auch Momente, wo ich total Spaß dran habe, es aufzunehmen. Aber ich weiß auch, wie anstrengend es sein kann, wenn man sich eben verkopft oder wenn man zu lange über Formulierung, also über Betonung nachdenkt und über Aussprache.
Und niemand so hört deine Songs so wie du, weißt du?
Ja.
Ne, du hast die Songs ja schon 100, 200 Mal gehört und davor schon in deinem Geist bewegt, ja, so durchdacht wie du. Ne, das fällt ja niemandem auf, also ich sag mal so 90%, an das du so denkst, fällt niemandem auf, der deine Songs hört.
Das Hauptproblem ist ja noch, dass ich Logopäde bin. Das heißt, ich kann ja dann auch wirklich die Prosodie und alles kann ich ja durchdenken. Also ich kann ja die Akzentuierung und jeden einzelnen phonetischen und linguistischen Aspekt dieser Aufnahme kann ich ja nochmal durchleuchten auf einem rein professionell logopädisch sprachlich stimmlichen Niveau. Und das macht es nicht gerade leichter, sagen wir es mal so.
Ja.
Okay. Aber wir wollen uns jetzt darauf festlegen, vielleicht innerhalb dieser Woche, bis zur nächsten Woche, wirst du auf jeden Fall deine E-Mail schreiben und ich werde mindestens 2 Songs aufnehmen, okay?
Abgemacht. Abgemacht. Heiliges, total heiliges abgemacht. Yay.
Heilig.
Ja. Ja, und was für eine Freude da auch eigentlich drin steckt. Ne?
Man muss ja, natürlich.
Überlegen. Wir sind es ja und wir haben ja das Riesengeschenk im Leben, dass wir so eine Art Cherry-Picking betreiben können. Ne? Wir haben eine Arbeit, die schöner ist als Urlaub machen, ne? in ganz vielen Teilen. So,
ja.
Ich will immer und überall will ich das tun, was ich tue. Und das ist wundervoll. Aber natürlich hat jeder Aspekt, jeder Beruf Aspekte, in denen es ja nicht ganz so Cherrypicking ist, nicht ganz so leicht und wundervoll. Und da wird man halt auch so ein bisschen weicheimäßig, das macht nicht so viel Spaß, das will ich jetzt nicht.
Es ist wirklich albern, da gebe ich dir recht.
Ja.
Manchmal denke ich mir, oh, jetzt muss ich noch einen Newsletter schreiben. Ich habe ja so einen Inspirationsbrief und den schreibe ich auch gerne, aber manchmal ist es halt so eine Arbeit und da denke ich mir, hey, als ich noch im Schuhgeschäft gearbeitet habe, 12 Stunden am Tag, und jemand hätte mir gesagt, pass mal auf, heute wäre dein Job einfach, einen Newsletter zu schreiben und 2 YouTube-Videos zu machen und einen Song aufzunehmen und das ist dein Job. Dann hätte ich gesagt, holy shit, danke, ja, sofort, ja, nehme ich. Aber ja, du hast recht. Vielleicht ist die Dankbarkeit auch ein guter Hinweis von dir und die Demut, sich dafür wieder gewahr zu werden, dass das wirklich ein großes Privileg und ein fettes Geschenk ist, das tun zu dürfen.
Ja, ja, und das ist es wirklich und das ist eine Sache, die übe ich dann immer so ganz massiv. Diese Glückseligkeit, da haben wir auch schon drüber gesprochen, die ja wirklich von innen kommt. Ne? Wenn wir das anwenden, was wir da auch da erzählen den ganzen Tag, dann ist die beim Aufnehmen total da und beim E-Mails verschicken. Und selbst wenn ich Angst vor was habe, fängt sie mich ja auf. Und gerade da bin ich ja dann auch auf der sicheren Seite, würde Dieter Lange vielleicht sagen. Wenn ich mich meinen Ängsten stelle und dieses Buch auf Arabisch rausbringe, wenn ich dann erschossen werde, beschwerde mir jetzt bitte an Dieter Lange, okay?
Ja. Das Beste in diesem Interview war, wie er so erzählt hat, dass er sich halt, seine Frau kaufte alle 2 Jahre neuen Porsche, er kauft sich so Luxusautos, Oldtimer und irgendwelche Ferraris, er hat eine Zeit lang so Flugzeuge gekauft und Boote und dann sagt er irgendwann später im Interview, ja, aber ich brauche grundsätzlich keinen Luxus, mit Luxus kann ich nichts anfangen. Ich denke so, Dieter, hör doch mal, was du eine Stunde vorher gesagt hast, du kaufst Flugzeuge, Boote und Ferraris. Das ist schon ein bisschen Luxus, wenn man so will.
Die Selbstwahrnehmung ist echt ein abenteuerliches Ding. Ne? Das ist voll krass, ja. Wie man sich selbst wahrnehmen kann und wie wenig das manchmal mit dem zu tun hat, wie man ist.
Ja. Aber was auch spannend war, es ging dann ganz intensiv mal um Krankheiten und er sagte dann eben, dass jede Krankheit ja eine somatische Ursache hat, also dass ja alles psychosomatisch ist. Und wir sprachen da ja mal intensiv drüber, wir beide, du und ich. Mhm. Und ich widersprach dir hier und da, weil ich bin natürlich auch der Meinung, dass wir alles in uns kreieren. Und ich liebe Krankheit als Weg von Rüdiger Dahlke. Und ich immer, wenn ich in mich blicke, merke ich schon, ja, all das hast du verursacht und du hast eine Verantwortung und es beginnt in deinem Geist. Aber dann denke ich halt einfach an den Kindergarten und sehe Finn, wie er da verrotzt heimkommt und sehe, wie sich da diese Kita-Viren verbreiten und merke manchmal, ich habe nicht den Eindruck, dass ich da gerade eine Wahl hätte, weil manchmal kriegst du mit Kleinkindern halt einfach Sachen ab, die fies sind. So. Und dann hattest du mir widersprochen und sagtest, nee, du glaubst, auch da hat man eine Wahl. Und da bin ich bis heute noch nicht so ganz sicher. Ich würde voll gerne Ja sagen, aber das würde sich gerade nicht so authentisch und ehrlich anfühlen. Und mir ist schon wichtig, da ehrlich zu sprechen. Und ich habe, wenn alle im Kindergarten rotzen und Finn krank nach Hause kommt, manchmal den Eindruck, bei all meiner Willenskraft oder geistigen Haltung kriege ich es dann halt doch leider manchmal ab.
Du, ich habe ja eben was gesagt, dass wir vielleicht noch mal kurz vertiefen können, aber letztlich machst du hier, mein Lieber, gerade eine Tür auf, für die wir einen weiteren Podcast eigentlich bräuchten, um da in die Tiefe zu dringen. Aber gut, vielleicht ja nächstes Mal. Aber ich sagte gerade eben, dass wir ja manches manifestieren, weil wir es wollen, und manches unbewusst manifestieren, um uns zu bestrafen. Mhm. Und Krankheit ist da ein schönes Beispiel. Und diese versteckten Schuldgefühle, die wir im Geist mit uns rumtragen, von denen kriegen wir meistens halt gar nichts mit, weil wir sie nach außen projiziert haben. Und ganz oft habe ich gemerkt, wow, ja, gerade deswegen ist Vergebung diese Idee, die auch Krankheiten heilen kann. Weil wenn die Welt, und das ist ja so eine Sache, die haben wir schon so oft gelesen und gelehrt und von erzählt und drüber gesprochen, wenn die Welt ein Spiegel meiner Gedanken ist, dann muss die Krankheit ja irgendwo herkommen. Und so für meinen Glauben kommt die einfach aus dem Wunsch, mich für die Schuld, die ich zu haben glaube, zu bestrafen.
Absolut, da bin ich bei dir. Was ich immer nur so herausfordernd finde, ist, wenn es dann soweit ist, und man merkt, ich erinnere dich, als du krank wurdest in Erlangen, als wir auf Tour waren, du hast dich 1,5 Tage lang dagegen gewehrt und gesagt, nein, ich werde nicht krank, ich bin nicht krank, ich hüstel nur ganz leicht. Und dann irgendwann haben wir dich einfach ins Hotel geschickt, weil du halt einfach nicht mehr richtig am Start warst. Und dann einfach auch zu sagen, okay, fuck, ich bin jetzt krank. Und dann habe ich ja das Lied von Benjamin Blümchen für dich gesungen. Macht nichts, du bist einfach krank, doch ich habe einen Zaubertrank. Der Zaubertrank ist aus Musik und aus ein paar Geschichten.
Ja,
und aus ein paar Gedichten.
Das war super, das war super. Und es war genau das, was ich gebraucht habe in dem Moment. Ne? Ich habe mich krank gemacht und konnte halt einfach nicht durchschauen, wieso. Und dann dagegen anzukämpfen, war eine denkbar schlechte Idee. Und da hast du mir auch wirklich die Scham genommen und mir die Erlaubnis gegeben, mich da zurückzuziehen. Und das war in dem Moment für mich einfach super. Das war toll.
Ja, und ich glaube, so dieser Spagat zwischen ich übernehme die Verantwortung und ich erkenne, dass die Ursache in mir liegt und trotzdem akzeptiere ich jetzt im Moment gerade das Unausweichliche, was ich jetzt gerade wahrnehme, zum Beispiel, dass ich gerade eine Grippe habe und die ist jetzt halt gerade da, so als Beispiel. Ja, das ist wahrscheinlich so die Kunst dessen.
Was ich damals herausfand, als ich dann im Hotelzimmer lag und mir vornahm, wow, ich will jetzt einfach mal meinen Geist nach Schuldgefühlen durchsuchen, habe ich an eine ganz liebe Freundin gedacht, die ich irgendwie nicht besonders wertschätzend behandelt hatte in letzter Zeit. So, und dann habe ich die angerufen und habe mich entschuldigt und habe gesagt, hey, wow, ich will echt mal wertschätzen, was du alles tust und wer du bist. Und ich habe echt den Eindruck, ich bin dem gar nicht gerecht geworden, habe viele verurteilende Gedanken über dich gedacht. Und danach waren die Symptome alle besser. Ne? Es war so eine leichte Milderung, es war nicht komplett weg, aber es war auf jeden Fall sowas, wo ich merkte, ah ja, siehst du, dadurch, dass du mich aufs Zimmer geschickt hast, hatte ich Zeit, wirklich mal reinzufragen, wo kann ich denn jetzt gerade, wo ist ein Vergebungsangebot in meinem Leben?
Ja. Ja. So gut, so gut. So gut. Ja, und das ist wirklich ein sehr guter und ein großer Weg, da immer in sich zu schauen und zu sagen, ich blick mal in mich und schau, wo ist die Möglichkeit nach Vergebung. Und kleiner Spoiler, meistens ist da eine. Da gibt es dann schon noch.
Genau. Ja. Ich staune, wofür man sich alles schuldig fühlen kann. In der Tat. Ja. Ja. Ey, es fängt hier gerade in der Wohnung ein bisschen an zu rumpeln. Und deswegen würde ich sagen, lass uns, ich finde, wir haben einen wunderbaren Podcast aufgenommen. Lass uns zum Punkt kommen.
Okay.
Ja?
Ja.
Alle weiteren Fragen gerne das nächste Mal und vielleicht auch in diesem Thema noch ein bisschen mehr Tiefe, wenn wir das denn wollen.
Ja, und Vergebungs-E-Mails auch an uns bitte. Danke.
Yay, danke dir. Danke fürs Lauschen. Fetter Segen geht raus.
Yes. Und bis bald, meine Lieben.
Bis bald. Habt's ganz gut.